72 in Jesu Name 1. Das lag ja auch in unserem Handgepäck dabei. Das ist aber schön, dass Sie gleich so viele bringen. Wenn Sie den lieben Brüdern hier auch eines schenken. Ja, doch noch. Ja, das ist ein Lied, wo auch etwas Wichtiges von... Jetzt will ich mal etwas verraten. Es gab ja einmal eine Zeit, da gab es eine DDR. Kann man sich kaum mehr denken. Ist gar nicht mehr lang her. Und in der DDR stand dieses Lied auf dem Index, auf der schwarzen Liste. Wissen Sie warum? Das durfte nicht gesungen werden. Hier steht, die Gefangenen von Sibirien kommen frei von Angst und Not. Und das gibt's ja gar nicht. Das ist ja, sowas gibt's ja gar nicht. Also darf das Lied nicht gesungen werden. 72. 72. Hier, das ist das Geburtstagslied unserer lieben Schwester Frau Reichert. Ist ja wunderbar, alles ist da. Es fehlte nichts an allem Guten, das der Herr dem Hause Israel verheißen hatte. Es kam alles. Steht in Josua 24. Also mit Instrumenten, Pauken und was wir haben. Können wir beginnen? 72. Ja. Ein Moment noch, Stimme noch, das ist sehr wichtig. Adam. Ja. So wie die Instrumente gestimmt werden müssen, geht es auch uns. Jeden Morgen neu müssen wir gestimmt werden, und zwar durchs Loben. Wenn der schöne Morgen kauert und die Braut wird heimwärts sehen, um für ewig vor dem Gottessohn zu stehen. Millionen Blut erkaufte, von dem Erdenleid entrückt, werden Jesus ihren Herzenskönig sehen. Wenn die Heilige Ekklesia sammelt, aus den Völkern, aus den Stämmen, wird das stehen, Volk erstaunen, vor dem Thron seiner großen Herrlichkeit. Fern von Indien sieht man kommen eine Überlinderschar, auch von Afrika sie kommen Stamm für Stamm. Freuden dürfen ernten, die mit Tränen mussten sehen, dürfen jetzt zusammen weißen Gottes Lamm. Wenn die Heiligen sammeln, aus den Völkern, aus den Stämmen, wir dann stehen voll Erstaunen, vor dem Thron seiner großen Herrlichkeit. Wenn vor Kindes Millionen Mose schaut, ziehen ein, auch vor vielen Inseln kommt jetzt die Gestalt. Dann vergessen wir die Schmerzen, sagt man viel Tonot und Leid, und wir bringen unseren Heiland Mut und Kraft. Vers 5 und 6 und 7.
Auf 10 Leute sind geladen zu den großen Hochzeitsfahrt. Die oben kommen sie herbei von nah und fern. Aus den Zelten, aus den Wagen und den ganzen Straßenrand. Denn sie sind geliebte Gäste ihres Herrn.
Bitte?
Wer das gedichtet hat, da steht nichts
drunter und
nichts
vor. Ja, das ist wahrscheinlich traditional. Ja, also wir wünschen Ihnen nochmal Gottes Segen. Und das war ja ein wunderbarer Lobgesang, ein prophetischer Lobgesang. Und jetzt in unserer Zeit erfüllt sich das Schritt für Schritt, Zug um Zug. Wir wollen aus diesem Liederbüchlein noch etwas singen, ein ganz anspruchsvolles, fröhliches Lied, das ist aus den Psalmen, nämlich das Lied Nummer 24. Ich will den Herrn loben, alle Zeit sein Lob soll immer da in meinem Munde sein, immer da, nie soll es aufhören. 24, das haben die vom Chor geübt und die sind jetzt das Salz der Erde, also da wird es schon gehen. Vielleicht können mal alle Instrumente einstimmig es vorspielen. Eine Fassung. Alle Instrumente einstimmig eine Fassung. Mit leichter Orgelbegleitung. Sehr schön. Einstimmig alle miteinander. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Alle Zeit. Sein Lob, sein Lob, da in meinem Mund. deinem Munde sein, in meinem Munde sein, in meinem Munde sein. So, jetzt wagen wir das ungeheuerlich und machen drei Gruppen. Erste Gruppe, zweite Gruppe bis hierher. Ja, Frau Stehlin, Sie gehören dann noch zur zweiten Gruppe und der fröhliche Rest. Na, also einschieben. Jetzt müssen wir aber aufpassen, sonst wird es problematisch, aber sehr schön. Einmal durchsingen und dann nicht wiederholen. 3, 4, 1. Ich will den Herrn loben. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Alle Zeit sein Lob soll immer da in meiner Munde sein. In meiner Munde sein, in meiner Munde sein, in meiner Munde sein, in meiner Munde sein. Einige standhafte Zinssoldaten waren dabei. Sehr schön, vielen Dank. Jetzt noch ein Wunsch von Ihnen. Hier. 26. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Von unserem lieben Peter von Wurden. Jawohl, versuchen wir es mal. Darf ich bitten, dass die Instrumente oder wer kann das mal vorspielen? Wissen Sie, was mich am meisten freut hier? Dass da immer steht, jungen Mädchen. Also wollen wir mal die Jungen singen lassen. Die Jungen fangen an. Also, einmal alle zusammen und dann kommen die Jungen. Na, also, alle miteinander zunächst. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Er wird's wohl machen. So, jetzt abwechseln die Jungen und dann die Mädchen. Und am Schluss, er wird's wohl machen, das singen wir dann miteinander. Also, die Jungen, bitte. Habe deine Lust am Herrn. Habe deine Lust am Herrn. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Miteinander. Er wird's wohl machen. Ja, das sind so schöne Sachen da drin. Gut. Darf ich bitten.
Ja, jetzt muss ich Sie um etwas Geduld bitten, denn ich lese aus Daniel 6 die Verse 1 bis 19. Das sind manchmal sehr lange Verse. Daniel 6, 1 bis 19. Und Darius der Meder bekam das Königreich, als er ungefähr 62 Jahre alt war. In unserem Alter.
Habe ich denn da?
Große Scheiße. Ja, haben wir noch Chancen, König zu werden. Wir drei hier oben.
Wir drei sind alle gleich alt.
Es gefiel Darius über das Königreich 120 Satrapen zu bestellen, die im ganzen Königreiche sein sollten, und über diese drei Vorsteher, von welchen Daniel einer war, damit jene Satrapen ihnen Rechenschaft gäben und der König keinen Schaden erlitte. Da übertraf dieser Daniel die Vorsteher und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König gedachte, ihn über das ganze Königreich zu bestellen. Da suchten die Vorsteher und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel von Seiten der Verwaltung zu finden. Aber sie konnten keinen Anklagegrund und keine schlechte Handlung finden, weil er treu war und kein Vergehen und keine schlechte Handlung an ihm gefunden wurden. Da sprachen diese Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir in dem Gesetze seines Gottes einen gegen ihn finden. Dann liefen diese Vorsteher und Satrapen eilig zu dem König und sprachen zu ihm also: König Darius, lebe ewiglich. Alle Vorsteher des Königreichs, alle Statthalter und Satrapen, die Räte und Landpfleger sind rats geworden, dass der König eine Verordnung aufstelle und ein Verbot erlasse, dass ein jeder, der binnen 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlass das Verbot und lass eine Schrift aufzeichnen, die nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist, nicht abgeändert werden darf. Deshalb ließ der König Darius die Schrift und das Verbot aufzeichnen. Und als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus. Und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster gegen Jerusalem hin, und dreimal des Tages kniete er auf seine Knie und betete und Lob pries vor seinem Gott, wie er vor dem getan hatte. Da liefen jene Männer eilig herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Dann nahten sie und sprachen vor dem König betreffs des königlichen Verbotes: Hast du nicht ein Verbot aufzeichnen lassen, dass jeder Mann, der binnen 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbitten würde, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach: Die Sache steht fest, nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Hierauf antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Weggeführten von Juda, achtet nicht auf dich, o König, noch auf das Verbot, welches du hast aufzeichnen lassen, sondern er verrichtet dreimal des Tages sein Gebet. Da wurde der König, als er diese Sache hörte, sehr betrübt, und er sann darauf, Daniel zu retten, und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da liefen jene Männer eilig zum König und sprachen zum König: Wisse, o König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, dass kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Dann befahl der König, und man brachte Daniel und warf ihn in die Löwengrube. Der König hob an und sprach zu Daniel: Dein Gott, welchem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt, und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit dem Siegelringe seiner Gewaltigen, damit hinsichtlich Daniels nichts verändert würde. Darauf ging der König in seinen Palast, und er übernachtete fastend und ließ keine Kebsweiber zu sich herein, und sein Schlaf floh von ihm. Bis dahin. Wir wollen beten. Wir wissen auch aus deinem Wort, Vater, dass wir durch Gewohnheit geübte Sinne bekommen sollen und können. Und so schenke uns auch solche heiligen Gewohnheiten, dass wir feststehen und in dieser Treue, wie wir es bei Daniel jetzt gelesen haben. Und dazu lass nun auch diese Morgenstunde dienen. Amen.
Amen. Gott loben, eine heilige Gewohnheit. Ist es so? Wir sind ja Gewohnheitstiere. Wir haben alle unsere 1000 Gewohnheiten. Die Schwaben sagen Mödele. Wir haben die Gewohnheit, jeden Morgen unsere Zähne zu putzen und dann, wenn es gut ist, stille Zeit zu machen, Kaffee zu trinken. Manche haben die Gewohnheit, morgens Gymnastik zu treiben. Dies und jenes tun wir aus Gewohnheit. In Sprüche 22,6 lesen wir ein interessantes Wort, das sich alle Pädagogen sehr wohl merken müssen. Sprüche 22,6. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Ein sehr wichtiges Wort. Das, was das Kind sich angewöhnt, Pünktlichkeit oder Schludrigkeit, Frechheit den Eltern gegenüber oder Ehrfurcht, all das, das bestimmt sein ganzes Leben. Wir waren auf einer Freizeit in Pellworm und da konnte man so manche Gewohnheit studieren von manchen Familien. Da war es zum Beispiel die Sitte von manchen Familien, dass die kleinen Kinder, sobald sie etwas gegessen hatten, sofort aufstanden vom Tisch und hin und her rannten und schrien und die ganze Sache in Unordnung zu bringen drohten. Und andere hatten die absolut feste Gewohnheit, jeden Mittag ein Eis zu fordern. Und wenn die Eltern das Eis nicht gaben, dann kam der Terror. Das ist auch eine Gewohnheit. In der Schweiz ist es Gewohnheit, dass man immer nach dem Mittagessen Schäffeli trinkt. Schäffeli, den Kaffee. Stimmt das, Schwester Ursula?
Ja, das ist verschieden. In jedem Kanton sagt man wieder auch das.
Ach so. Aber ich meine die Tat, das Trinken, das stimmt. Ja, das ist richtig, ja. Ich habe gehört, in Kanada ist es eine Gewohnheit, dass man die Füße auf den Tisch legt. Und da ist extra so ein kleiner Gegenstand, wo man die Füße drauflegen kann. Es gibt auch sehr schlechte Gewohnheiten. Und da wollen wir jetzt gar keine Steine werfen, sondern uns selber mal prüfen. Und das habe ich bei vielen Christen schon beobachtet, dass viele Christen immer wieder sagen, ach je, haben Sie darüber schon nachgedacht? Ich möchte es jetzt gar nicht wiederholen. Warum ist es eine sehr schlechte Gewohnheit? Weil das heißt, ach Jesus, hier wird der Name des heiligen Herrn missbraucht. Und viele andere sagen, ach Gott, zur Zeit und zur Unzeit. Sie merken schon gar nicht mehr, dass sie es gesagt haben. Ganz üble Gewohnheiten. Der Mensch, wirklich ein Gewohnheitstier. Der Herr Jesus hatte auch seine Gewohnheiten. Sind uns Gewohnheiten unseres Herrn bewusst? In Markus 10 lesen wir, und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen, wie es seine Gewohnheit war. Lehrte er sie abermals, und etwas Ähnliches lesen wir auch bei Lukas. Das war seine Gewohnheit, die Menschen zu lehren, in die Wahrheit zu sagen. Auch Paulus hatte seine Gewohnheiten. In der Apostelgeschichte 17, da lesen wir von der Gewohnheit des Paulus, was war das für eine? Wer weiß es? Zuerst in den Synagogen, also in den Schulen, den Juden zuerst die frohe Botschaft zu sagen. Apostelgeschichte 17, dort in Thessalonich, da war eine Synagoge. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete an den Sabbaten aus der Schrift. Was ist Ihre Gewohnheit? Es ist gar kein Fehler, wenn wir uns einmal darüber Rechenschaft ablegen. Was sind meine Gewohnheiten? Es gibt sehr gute, wunderbare Gewohnheiten. Hudson Taylor hatte die Gewohnheit, ehe die Sonne über China aufging, immer, solange er dort war, und wenn er noch so müde war, seine Knie zu beugen und intensiv für Chinas Millionen zu beten. Das war eine heilige Gewohnheit. Ich habe mir angewöhnt, fast überall, wo ich gehe und stehe, Schriften dabei zu haben. Und da habe ich schon ganz besondere Möglichkeiten und Gelegenheiten gehabt. Denn wenn man sie nicht dabei hat, dann hilft die beste Gelegenheit nichts. Man muss immer bereit sein. Bereit sein ist alles, hieß es im Krieg. Ein Sprichwort: Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest ein Leben. Das ist so. Das, was wir sehen, das vermehrt sich und so wird ein Charakter geprägt. Ob wir ein Leben des Lobens oder des Klagens führen, ist nicht zuletzt abhängig von unseren Gewohnheiten. Haben wir uns daran gewöhnt, so wie es bei manchen auch Christen ist, alles und immer zu kritisieren. Das Essen war nichts, die Unterbringung war nichts und schlafen konnte ich nicht und es war so laut. Wo sie auch sind, immer wird kritisiert. Über jede Schwierigkeit wird geklagt. Oder machen wir es zur Gewohnheit, immer und überall zu danken. Saget Dank alle Zeit und für alles. Haben wir heute Morgen für etwas Grund zu danken? Ganz gewiss. Haben wir auch gedankt. Lob und Dank, wenn wir ein Jahr haben. Der Herr Jesus selber, er ging ja, wie wir wissen, ans Kreuz und nun lesen wir in Matthäus 26, Vers 30 diese bewegenden Verse. Und da merken wir etwas von seinen Gewohnheiten zu loben. Nach dem heiligen Abendmahl, als er dann an den Ölberg ging und dann Gethsemane folgte mit diesem furchtbaren Weh, lesen wir Matthäus 26, 30. Als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und das waren ganz klare Bibelstellen. Das war eine Gewohnheit unseres Herrn. Haben wir zum Beispiel auch die wichtige Gewohnheit, dass wir jeden Morgen stille Zeit machen? Es soll Christen geben, die haben diese Gewohnheit nicht. Das ist aber ein großer Verlust. Und wenn irgendjemand hier noch einen Mangel hat, möchte ich Sie freundlich doch bitten, darüber nachzudenken. Ist es nicht möglich, jeden Morgen zuerst einmal auf den Herrn zu hören, ihn zu loben und ihn zu preisen? Ich habe mir das zur Gewohnheit gemacht. Auch ehe ich dann meinen Bibellesezettel oder den Schriftabschnitt lese, irgendeinen Psalm zu lesen und Gott einfach zu loben. Und das ist ein großer Segen. Nun schauen wir hinein in ein Beispiel eines Mannes, der heilige Gewohnheiten hat. Daniel war das. Gestern hörten wir von einer großen Errettung, die die drei Freunde erlebt haben. Heute erfahren wir Ähnliches von Daniel. Wer war Daniel? Drei Gedanken. Daniel war ein treuer Mann. Zweitens. Daniel war ein gehasster Mann. Und drittens. Daniel war ein gesegneter Mann. Diese drei Gedanken wollen wir mal festhalten. Dieser Mann, ein treuer Mann, ein gehasster Mann, ein gesegneter Mann, war bestimmt von heiligen Gewohnheiten. Wie wir ja alle, ob sie heilig sind, bei uns ist eine andere Frage, aber von Gewohnheiten sind wir bestimmt. 7 Gewohnheiten hatte er in seinem Leben und die wollen wir mal kurz herausgreifen. Die erste Gewohnheit war, das lesen wir in Kapitel 1, Vers 8, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Und das blieb so. Das war seine Gewohnheit. Er nahm von dieser Speise, von diesen Getränken nichts. Und das hat er beibehalten sein Leben lang. Eine heilige Gewohnheit. Ich mache mich nicht unrein. Ist das auch deine Gewohnheit? Zweite Gewohnheit, alles was ihn bewegt, bringt er vor Gott. Wir lesen hier im ersten Kapitel noch, dass sie mit den Freunden zusammen gebetet haben, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten. Und sie haben eine intensive Gebetsgemeinschaft veranstaltet. Und diese Linie finden wir in seinem ganzen Leben wiederholt. Nur noch eine ganz entscheidende Stelle, Kapitel 9, Vers 4, Vers 3, das ist das berühmte Bußgebet. Ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr. Das war seine heilige Gewohnheit, alles, was ihn bewegte, vor Gott auszubreiten. So wie es in einem Lied heißt von Dora Rappert, mach aus Sorgen ein Gebet. Das war seine Gewohnheit. Seine nächste Gewohnheit war die, immer die volle Wahrheit zu sagen. Das sehen wir aus Kapitel 5, Vers 17. Da ist er in einer ganz eigenartigen Situation bei diesem Nachfolger von Nebukadnezar. Und der hat ja dieses Mene, Mene, Tekel da gesehen, ist ja uns bekannt. Und nun lesen wir, nachdem dieser erschreckte König eine große Belohnung dem versprochen hat, der diese Schrift an der Wand lesen und deuten kann. Vers 17, Daniel 5. Da fing Daniel an und sprach vor dem König, behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Mein König. Und dann sagt er die ungeschminkte Wahrheit dem König. Ohne Diplomatie, ohne Retusche, ohne Veränderung. Das, was Gott ihm gesagt hat, das sagt er dem König weiter. Er riskierte alles dabei. Denn solchen Despoten die Wahrheit zu sagen, war immer lebensgefährlich. Aber das war ihm gleichgültig, er sagte die Wahrheit. Weiter, seine Gewohnheit, und das sind diese vier Arten, die wir in Kapitel 6, Vers 11 gefunden haben. Er hatte die Gewohnheit, auf den Knien zu beten. Manche beten auch im Bett morgens, wenn sie noch ganz schlaftrunken sind. Ich habe nichts dagegen, dass man im Bett betet, tue ich auch immer wieder, besonders wenn ich nicht gut schlafen kann. Aber in der Regel, in meiner stillen Zeit, bete ich auf den Knien. Das ist eine heilige gute Gewohnheit. So hat es auf jeden Fall Daniel gehabt. Zweitens, er hatte die Gewohnheit, beim offenen Fenster zu beten. Und zwar waren die Fenster offen gegen Jerusalem. Ob wir das immer nachmachen müssen, weiß ich nicht. Aber da ist doch auch ein ganz tiefer Gedanke. Die Richtung stimmte gegen Jerusalem. Und er war nicht feig. Er dachte nicht, kein Mensch darf davon etwas wissen. Nein, freimütig war er. Die nächste Gewohnheit, das wäre dann der sechste, zu loben. Immer wieder lobte er den Herrn. Das stand vorne an. Und die siebte Gewohnheit war zu danken. Das waren seine Gewohnheiten. Ich wiederhole kurz. Keine Unreinheit dulden. Alles, zweitens, im Gebet vor dem Herrn ausbreiten. Drittens, die volle Wahrheit sagen, wenn es gefordert wird, das Bekenntnis. Viertens, auf den Knien beten. Fünftens, mit offenem Fenster beten. Sechstens, zu loben zur Zeit und zur Unzeit. Und siebtens, zu loben zur Zeit und zur Unzeit. Und siebtens, zu danken. Was ist denn der Unterschied zwischen loben und danken? Mal nebenbei, in Klammer, haben wir uns da mal Gedanken gemacht. Was ist da der Unterschied? wenn wir loben, dann haben wir es in erster Linie mit Gott, mit seiner Herrlichkeit und mit seinem Wesen zu tun. Wir preisen und loben den, der so wunderbar ist, dass wir ihn nie ergründen können. Und wenn wir danken, ja, vom Denken, ja, sehr gut, es kommt vom Denken, das ist hervorragend. Wer nicht denken kann, der hört auch auf zu danken. Darum sind die, die nicht danken, denkfaule Leute. Die können nicht denken. Danken und denken gehört zusammen. Danken heißt, ich überlege das, was er mir Gutes getan hat. Danken ist immer die Retourkutsche für das, wenn ich so einfach sagen darf, was Gott an uns getan hat. Zum Beispiel heute Morgen können wir danken, dass Gott uns erquickt hat in der Nacht und so ein gutes Frühstück geschenkt hat und. So vieles haben wir, wofür wir danken können. Und nun die Begleitumstände dieses Lobens, dieser Gewohnheiten. In Kapitel 6 haben wir gehört von dem Darius. Der Darius war ein berühmter Mann, er war ein Meder. Wissen Sie, zu welchem heute sehr bekannten Volk Darius gehörte? Bitte? Nein, wissen Sie das? Er war ein Kurde. Er war ein echter Kurde. Und ich habe das erst kürzlich jetzt erfahren. Und der nächste große Kurde aus diesem indogermanischen Stamm oder Volk war der Saladin. War auch ein Kurde. Was hat der Saladin getan? Er hat die Kreuzfahrer besiegt, dort bei den Hörnern von Kittim. Er war ein Kurde und heute leben ja etwa 50% dieses unglücklichen Volkes, der Kurden, man liest ja fast jeden Tag von ihnen in der Zeitung, in der Türkei, etwa 25% leben im Iran, etwa 16% leben im Irak. Und wir wissen, überall wo Kurden sind, da gibt es Kampf. Ich habe mal irgendwo im Stuttgarter Bahnhof ein Gespräch gehabt mit einem Kurden und die waren ganz verzweifelt, drei Kurden waren das, glaube ich, weil ihr Volk kein Land hat, weil sie keine Selbstständigkeit haben, keine Autonomie. Sehr traurig. Und dann habe ich später einen Kurden auf dem Korndaler Bahnhof getroffen und hatte ein langes Gespräch bis nach Stuttgart. Es wurde immer interessanter, dieses Gespräch. Und dieser Kurde hat sogar gesagt, ich habe eine Bibel. Aber dieser Kurde war auch sehr angefochten und sagte, wenn es Gott gibt, wie kann er das zulassen, dass es uns Kurden so schlecht geht? Ja, die Kurden sind ein verfolgtes, unglückliches Volk. Aber damals, da war nun der Sieg auf ihrer Seite. Die Meder waren also doch von den Kurden. Und dieser Darius hat ganz neue Akzente gegeben. Wir wissen ja, dass er dieses Volk, der Babylonier, erobert hatte. Die Geschichte, die können Sie sicher mal nachlesen in Kapitel 5, wie das alles war. Sie sind in der Nacht durch diese unterirdischen Kanalisationen in diese große, uneinnehmbare Festung Babylon eingedrungen. Oben hat dieser Belshazzar geprasst mit seinen Weibern und hat diese heiligen Geräte missbraucht und unten war das Verderben schon im Anzug. Sie sind ganz heimlich bei Nacht eingezogen, diese Soldaten des Darius, und wie heißt es hier? Aber in derselben Nacht wurde Belshazzar, der König der Chaldäer, getötet von den Kurden. Ja, so war das damals. Und nun ist er also dran, der Darius. Und er will schaffen in seinem großen Reich. Wie groß ist das Reich? 120 Bezirke hatte er. Wer weiß, von wo bis wo ging ungefähr dieses Reich. Müssen wir eigentlich eine Karte haben. Man kann es hinten bei manchen Bibeln feststellen. Also vom Hindus ungefähr in Indien bis weit rüber in den Westen. Und er wollte nun ein geordnetes Staatswesen aufbauen, natürlich. Und fand nun natürlich die alten, sehr unverdächtigen, die waren also nicht bei der Stasi. Der Daniel war ja der vorher den Belshazzar die Leviten gelesen hatte, das war ihm wohl bekannt, und so hatte er die größte Chance. Überhaupt wusste er, dass Daniel kein gewöhnlicher Mensch war. Wir lesen hier, Er übertraf alle Fürsten und Statthalter. Es war ein überragender Geist in ihm. Und so hatte der Darius den Plan, ihn zum Stellvertreter zu machen, über das ganze Königreich zu setzen. Dieser Daniel, der hat sich besonders durch eine Charaktereigenschaft ausgezeichnet. Und das ist wohl die wichtigste, bei jedem Mitarbeiter, auch bei dir. Was war seine Hauptcharaktereigenschaft? Wir lesen dies hier in Vers 5. Da sagen seine Feinde, seine erbitterten Feinde sagen das.
Er war treu.
Ist das nicht wunderbar? Da ist mir doch eine Stelle sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Und das denke ich oft. In 1. Korinther 4, 1 und 2 lesen wir sie, diese Stelle. Und das gilt auch uns. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Ist hier eine Haushälterin? Gott erwartet nicht mehr, als dass du treu bist. Ist hier ein Haushalter? Gott erwartet nicht mehr, erwartet nicht übernatürliche, spektakuläre Taten, aber eines erwartet er, deine Treue. Und das Merkmal ist ja, dass selbst seine Feinde wussten, er ist treu. Und sie sagen, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zu seinem Gott. Solch einen Ruf hatte er. Ihr Lieben, es ist auch wichtig, was wir für einen Ruf haben. Das hat auch Paulus betont. Wenn die Leute draußen uns alles Mögliche nachsagen, dann sollen wir das nicht leicht nehmen, sondern uns prüfen, ist da doch etwas dran. Nun zum Zweiten. Daniel, dieser treue Mann mit heiligen Gewohnheiten, war ein gehasster Mann. Ein sehr gehasster Mann. Ist das nicht ein Widerspruch zu dem Vorhergesagten? Nein. Die Bibel sagt so klar, wie nur es gesagt werden kann, dass alle, die gottselig leben, Verfolgung erleiden müssen. Das ist ein Gesetz. Warum wurde er denn so gehasst? Nun, in der Bibel steht einmal, Neid ist wie Eiter in den Gebeinen. Das war der Neid. Sie konnten es einfach nicht ertragen, festzustellen, dass dieser Daniel klüger war, dass er teuer war, dass er zuverlässiger war. Und vor allen Dingen, was konnten sie nicht ertragen? Dass er immer mehr der Günstling wurde von Darius. Das war zu viel für sie. Und so kommt zum Neid die Eifersucht und der Hass, der grübelt und findet auch immer eine Ursache. Es kann der beste Mensch nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und Luther sagt, groß Macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Dahinter stand ja der alte Kläger, der Verkläger der Brüder. Viel List. Und nun wird ihm eine Falle gestellt. Eigentlich in erster Linie dem König Darius. Aber natürlich, es ging ihnen den Feinden nicht um den Darius, sondern um den Daniel. Wir haben es ja gehört, dieses neue Gebot. Ja, die Ratgeber, sie wollen ihn abschirmen, sie wollen seine Macht befestigen. Niemand darf innerhalb von 30 Tagen etwas von irgendeinem Gott bitten, als nur von dir, Darius. In seiner Unerfahrenheit unterschreibt der König, bedenkt nicht, was er damit tut. Und nun kommt die große Versuchung und die Bewährung. Das Gesetz ist veröffentlicht und einer von uns heißt Daniel. 30 Tage nur. Seither war er gewohnt, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend bei offenem Fenster laut zu beten, gegen Jerusalem, Gott zu loben und zu preisen. 30 Tage nur. Wie hätten wir reagiert? 30 Tage nur. Wie hättest du reagiert?
Ausgesetzt.
Ach so. Gottlos muss man ja nicht sein. Man hätte es doch ein bisschen listiger machen können. Erstens, was hätte er machen können? Fenster mal zu, Vorhänge bezogen. Da wäre die Sache schon ganz anders. Und warum muss er ausgerechnet jetzt immer in dem Raum beten? Gab es nicht nur andere Räume? Hätte er nicht irgendwo, ihm stand ja das ganze Riesenreich zur Verfügung, er hätte sich doch ganz leicht in Urlaub schicken lassen können. Ich habe jetzt 30 Tage Urlaub und kein Mensch hätte was von ihm gewollt. Er hätte 1000 Möglichkeiten gehabt. So hätten wir, also ich fürchte, irgend so einen Weg hätten wir schon gefunden. Aber der Daniel, der hat heilige Gewohnheiten, er ist innerlich integer, ganz glasklar, lauter bis ins Letzte hinein. Und er wusste, wenn ich jetzt hier ausweiche, dann bin ich nicht mehr ganz geradlinig. Wie oft sind wir ganz anders? So ist oft unser Handeln. Bei ihm war es glasklar, geradeaus. Und dieser gesegnete Mann, das ist ja jetzt der dritte Gedanke, Daniel, der gesegnete Mann, der kennt keine Kompromisse. Natürlich kommen gleich diese Männer, sie rasen, sie laufen zum König mit großer Eile, scheinheilig. Und wir lesen hier in Vers 14, Daniel, einer der Gefangenen, nicht, jetzt ist er nicht mehr der hohe Mann da, sondern jetzt ist er bloß noch ein Gefangener. Einer der Gefangenen aus Juda, immer noch wird er so bezeichnet. Der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage. Das war der einzige Vorwurf. Ich dachte darüber nach, wenn meine Feinde, und ich habe auch solche, die mich nicht leiden können, nur diesen einen Vorwurf mir machen. Der Gerhard Ziegler betet dreimal am Tag. Und ich habe diese Idee, morgens und mittags habe ich eine ganze Reihe von Gebetskalender von der UMG und von der Tschad-Mission und von Aktionen in jedes Haus und so weiter. So etwa 4 Gebets, die bete ich also dann mittags durch. Und abends beten wir dann meistens in der Familie auch zusammen oder mit meiner Frau sowieso auf den Knien und machen so Schluss. Also wenn das diese Feinde uns vorwerfen, er betet dreimal am Tage, dann ist es okay. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Dinge. Und nun kommt das Gesetz, das tötet, das ist immer furchtbarer. Tja, das Gesetz. Der Darius versucht verzweifelt, ihn frei zu behalten, aber es gelingt ihm nicht. Denn selbst der mächtige König Darius kann nichts gegen das Gesetz tun. Und so gibt er ihm nun dieses wunderbare Zeugnis, Vers 17. Dein Gott! Er wagt nicht zu sagen, mein Gott, er kennt ihn ja nicht. Ich weiß nicht, was Darius geglaubt hat, aber er hat ihn gekannt, den Gott des Daniel. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, ohne Unterlass, ohne Unterbrechung, ohne Kompromiss, der helfe dir. Das ist das Einzige, was er sagen kann. Und nun kommt eine lange, traurige, schlaflose Nacht. Vielleicht hat jemand heute Nacht auch nicht schlafen können. Aber diese Nacht, das war eine wirklich entsetzliche Nacht. Eine entsetzliche Nacht. Wie werden diesen König die Gewissensbisse gequält haben? Und die große Frage für den Darius ist unablässig, kann Gott oder kann er nicht? Kann Gott oder kann er nicht? Er hat nicht gleich gesagt, er kann nicht. Ist unmöglich. Er hat noch Hoffnung gehabt. Er war so tief überzeugt von der Integrität dieses Daniel, dass er am nächsten Morgen, kaum sind die ersten Strahlen zu sehen, sofort loslegt. Er macht da so ein richtiges Jogging zur Löwengrube. Und dann steht er, es heißt, eilends ging er dorthin. Er läuft. Und dann steht er dort, wo die Löwen waren. Und mit angstvoller Stimme schreit er, Daniel! Er hatte bestimmt keine freudige Stimme. Und wie nennt er ihn? Knecht des lebendigen Gottes, nicht irgendeines Gottes, Knecht deines Gottes oder des Gottes Israels. Knecht des lebendigen Gottes. So hat Gott in dieser Nacht an ihm gewirkt. Er hat es erkannt, das ist der wahre Gott. Hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, das war das Zeugnis, noch einmal, ohne Unterlass gedient, auch erretten können von den Löwen. Und dann eine ganz andere Stimme, fröhlich. Ob er wohl gut geschlafen hat, Daniel? Das steht nicht hier. Vielleicht hat er sogar geschlafen. Ich halte das für möglich. Denn die Engel waren ja bei ihm. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig. Auf das kommt es an. Er ist der höchste Richter. Und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Und wir wissen ja, wie es weitergeht. Es heißt, als man ihn herausgezogen hatte, man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Das ist der Lohn eines Mannes mit heiliger Gewohnheit, der treu ist bis in die Knochen. Treu im Loben, treu im Beten, treu in der stillen Zeit, treu auf der ganzen Linie. Loben und Preisen, eine heilige Gewohnheit. Hier ist es selbstverständlich, dass wir ihn loben und preisen, dass wir fröhlich miteinander singen. Aber nehmen wir diese Gewohnheit auch dann mit in unseren Alltag. Morgens, wenn es uns gar nicht danach ist, wenn uns hundeelend ist, fangen wir dann mit Loben an. Gegen unser Gefühl, das ist so wichtig. Gegen unsere psychischen Schwachheiten. Loben. Und wenn wir fast nicht mehr sprechen können, wenn wir gar keine Worte wissen, dann nimm doch einen Psalm. Wir haben so herrliche Lobpsalmen. Ich beginne oft den Tag, etwa mit Psalm 103 oder mit Psalm 34, ich will den Herrn loben, alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Ganz egal, wie ich mich fühle. Nein, den Herrn dürfen wir loben. Wir werden dann Erfahrungen machen wie Daniel. Wir wollen jetzt, ja, bitte sehr.
Darf ich was ganz Lustiges sagen?
Gerne.
Ich hatte mal vor 12-Jährigen die Geschichte durchzunehmen. Und da steht ein Junge auf und sagt, das können Sie mir doch nicht erzählen, dass ich denen das Maul zugehalten habe. Mhm. Und ich wollte ja auch nicht gerade immer wieder sagen, ja, der liebe Gott kann alles. Ja. War nichts zu machen. Steht ein Mädchen auf und sagt, ich weiß, wie es war. Da hat der Engel gesagt, hallo, alle Löwen herhören. Jetzt wird nicht gefressen, nachher erst.
Halleluja. Selbst an die Löwen hat unser Gott gedacht, sie haben ihr Fressen bekommen. Nachher haben sie es bekommen. Reichlich wurde alles nachgeliefert. Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt dann noch einen zweiten Teil, die Fragen beantworten, aber machen jetzt einmal Schluss mit dem ersten Teil. Ja, dann wollen wir noch beten. Das ist wunderbar, Herr, dass du Gott bist. Und wenn sich einer zu dir hält in Treue, dann hältst du, der lebendige Gott, dich auch zu ihm. Und solche Menschen wollen wir sein. Du weißt, wie oft wir von der Angst bestimmt sind. Daniel hatte bestimmt auch Angst. Aber sein Vertrauen, steht ja geschrieben, er hatte Gott vertraut. Zu dir war größer als seine Angst. Vergib uns alle Furcht und alles Halbherzige und lass uns doch zu Menschen werden, die dir ganz treu sind und die mit heiligen Gewohnheiten durch den Tag gehen und deren Gewohnheit immer wieder ist, auf den Knien morgens, mittags und abends, wie bei Daniel, zu beten und zu loben und zu preisen. Wir danken dir, dass du das wirkst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ja, jetzt sollen wir eigentlich singen. Jetzt haben wir dieses Buch schon, fest und treu, wie Daniel war. Ich weiß nicht, ob es im Grünen kommt. Ja, aber hier steht es. 182, ja. Ja, hier in Jesu Name 182. In Jesu Name 1, in diesem blauen.
Fest und hier steht es auch drin, 323.
Sehr gut.
Grünen. Grün steht es auch, 305.
Ah, du bist der Beste. 305. Ja. Also das habe ich mich blamiert, eigentlich hätte ich es sehr gut wissen müssen, die haben es ja selber rein. Aber es gibt, manchmal bin ich ein bisschen unsicher und da dachte ich, da ist es ganz bestimmt. Sehr gut. Fest und treu wie Daniel war, nach des Herrn Gebot. Ja. Fest und treu wie Daniel war, nach des Herrn Gebot, sei der Kinder Gottes Schal in der größten Not. Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein, wagest treu vor aller Welt Gottes Kind zu sein. Starke Männer voller List mögen nicht bestehen, wagen Gott zu ehren nicht, in den Tod zu gehen. Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein, wagest heut vor aller Welt Gottes Kind zu sein. Doch wer steht's wie Daniel, doch wer den Herrn sich hält, kann im Glauben an sein Wort widerstehen der Welt. Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein, wagest treu vor aller Welt Gottes zu sein. Tragt den Christi-Banner hoch in dem heil'gen Krieg, Satan kommt zu Falle doch, unser ist der Sieg. Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein, wagest heut vor aller Welt Gottes Kind zu sein. Tja, noch zwei Dinge zum Thema heilige Gewohnheiten. Kürzlich bin ich da in Schwarzwald gefahren und meine Gewohnheit ist es ja, Traktate dabei zu haben. Da traf ich dort auf dem Bahnhof in Horb eine Gruppe von jungen Menschen. Ich dachte, was sind das wohl für Leute? Und plötzlich kam mir der Gedanke, ob das vielleicht Albaner sind. Und ich hatte tatsächlich albanische Traktate, Schriften dabei. Ich bin auf die zu, sprechen Sie Albanisch? Ja. Und die hatten eine unsinnige Freude und haben diese albanischen, nicht? Das ist ja was Seltenes, Schriften sehr, sehr begeistert genommen und gelesen und gelesen. Also das ist wichtig, dass wir immer bereit sind. Und zum Thema Kurden, es gibt etwa 450.000 Kurden, so habe ich von der evangelischen Ausländermission gehört, in Deutschland. Und das sind oft sehr hungrige, sehr intelligente und sehr unglückliche Leute. Lasst uns doch auch die Kurden beachten, sie lieben und ihnen helfen. Und nun haben wir also folgende Themen. Zunächst einmal habe ich versprochen, über die 10 unveränderlichen Gründe, um Gott alle Zeit zu loben, etwas zu sagen. Sie haben ja die Zettel bekommen. Braucht noch jemand so einen Zettel? Wir können ja gerne einige kopieren. Ja, können wir noch ein paar wenige kopieren. Vielleicht machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Ja, es ist doch einiges, was jetzt so besprochen wird. Machen wir mal 5 Minuten Pause. Und wer diese Fragen beantwortet haben will, der ist eingeladen. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, was dort auch schon hängt, und das kommt jetzt gleich hier, die Frage, sind wir heute noch im Römischen Reich oder nicht? Die Frage nach dem Römischen Reich. Und wenn es gewünscht wird, können wir auch die Frage mit dem Blut noch ansprechen. Vielleicht wird es aber dann zu viel. Jetzt 5 Minuten kurze Pause und dann die Fragen. Vielleicht haben Sie auch Fragen, dann können Sie sie hierher bringen.